NDR Info. Themen des Tages.
Ein Wahl, dem nun doch so langsam die Kraft auszugehen droht. Ein Gesetz, über das auch noch nach 2 Jahren leidenschaftlich gestritten wird. Und eine Wirtschaftsprognose, die doch einige Sorgen bereitet. Um all das kümmern wir uns jetzt in den NDR-Info-Themen des Tages. Und auch wenn heute der 1. April ist, die Welt ist nun mal, wie sie ist, und Platz für irgendwelche Scherze haben wir ganz sicher nicht. In dieser knappen halben Stunde die Themen des Tages. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Günstiger wird das Tanken ganz sicher nicht, aber vielleicht ja doch ein bisschen berechenbarer. Seit heute dürfen die Mineralölkonzerne und ihre Tankstellen die Preise nur noch einmal am Tag erhöhen, immer um 12 Uhr. Ansonsten ist das ab sofort verboten, eben um wenigstens dieses Preisgezappel an der Zapfsäule einzudämmen. Und auch das wäre ja ganz im Sinne der Verbraucher. Marius Sekri hat mit Autofahrern und Tankstellenbetreibern gesprochen.
Pünktlich um 12 Uhr bewegt sich etwas auf der Anzeigetafel der Heuer-Tankstelle an der Hamburger Spaldingstraße. Die Preise steigen. Zum letzten Mal für die kommenden 24 Stunden. Und die Erhöhung ist deutlich. Diesel wird von einer Sekunde auf die andere um 13 Cent teurer. Super kostet jetzt 11 Cent mehr.
Hätte ich mal heute Morgen getankt. Also ist deutlich nach oben gegangen, ja. Und es wäre, ich war überrascht.
So die erste Reaktion von Autofahrerin Katrin, die mit dem teuren Sprit im Tank heute noch eine längere Reise unternehmen will. Bundesweit ist die durchschnittliche Erhöhung moderater ausgefallen. Nach Angaben des ADAC ist der Liter Sprit nur knapp 7,5% teurer geworden. Eine erste Folge war, dass zahlreiche Tank-Apps wegen der großen Nachfrage nicht mehr erreichbar waren, sagt Menno Gebhardt vom ADAC in Hamburg. Aber dass die neue Regelung für niedrigere Preise sorgen wird, glaubt er nicht.
Naja, ob diese Maßnahme jetzt wirklich sinnvoll ist, muss die Zeit erst mal zeigen. Also wir sind gerade am ersten Tag und wir werden natürlich jetzt sehr genau beobachten, wie entwickeln sich die Spritpreise künftig über den Tag. Aber wirklich davon auszugehen, dass es deutlich günstiger nur durch diese Regelung wird, ist nahezu ausgeschlossen.
Auch Thomas Hartmann, Sprecher des Tankstellenbetreibers Heuer, glaubt nicht daran, dass Sprit durch die neue Regel günstiger wird. Er sieht andere Effekte.
Für uns ist die Festlegung, auf einmal pro Tag den Preis anzuheben, einfach eine Regelung, die für Stabilität vielleicht etwas sorgen wird, die für weniger Schwankungen sorgen wird.
Dabei sind es gerade die hohen Preise, die die meisten Autofahrer stöhnen lassen. Im Gespräch an der Tankstelle verraten sie, wie groß die Mehrbelastung ist. Vor allem für Pendler und Menschen, die ihr Fahrzeug beruflich brauchen, ist die Fahrt zur Zapfsäule derzeit schmerzhaft.
Gute 150 Euro mehr im Monat tatsächlich. Also das ist schon echt brutal, wobei ich Kilometergeld bekomme durch meinen Arbeitgeber.
Also ich würde mal sagen, bestimmt ein Drittel mehr nachher. Da gehe ich mal von aus.
Wie wir es ausgerechnet haben, wir sind schon bei 50%, 60% mehr.
Dass die hohen Preise die Kassen der Konzerne füllen, bestreitet Heuer, Sprecher Hartmann. Er sagt, der Markt mache den Preis.
Ob der Preis niedrig ist oder hoch, hat nicht Einfluss auf die Gewinnmarge. Wir geben den Einkaufspreis weiter. Und man muss sich einfach vorstellen, wir brauchen so enorm große Mengen pro Tag, dass wir wirklich ständig am Markt nachkaufen müssen.
Viele der Autofahrer in der Tankstelle an der Hamburger Spaldingstraße wünschen sich darum etwas anderes. Steuersenkungen wären für sie das Mittel der Wahl. Aber auch wenn die neue Regel wohl wenig Einfluss auf den Preis haben wird, wird sie doch etwas verändern. Das Tankverhalten der Autofahrer. Denn alte Gewissheiten darüber, wann es an der Zapfsäule am wenigsten kostet, fallen jetzt weg, meint ADAC-Mann Menno Gebhardt. Auch darum dürften heute viele Autofahrer gespannt auf die Preisentwicklung bei den Tankstellen geschaut haben, ebenso wie die Betreiber. Denn für die gehört es zum Geschäftsmodell, ein Auge auf die Konkurrenz zu haben und auf deren Preisgestaltung, so Heuer-Sprecher Thomas Hartmann.
Wenn wir dann zu hoch eingepreist haben, um 12 Uhr, dann wissen wir um eine Minute nach 12, was die Mitbewerber gemacht haben. Und wenn die Mitbewerber niedriger eingepreist haben, also weniger Risiko gespürt haben und sagen, wir bleiben einfach bei einem niedrigeren Preis und hoffen, dass der 24 Stunden haltbar ist und wir das mitgehen können, dann müssen wir das dann tun, weil wir sonst 24 Stunden die teurere Tankstelle wären.
Heute scheint die Konkurrenz in der Hamburger Innenstadt wohl etwas risikofreudiger gewesen zu sein. Denn schon am Nachmittag ist der Preis auch an der Heuer-Tankstelle wieder deutlich gesunken. Diesel kostete dann 10 Cent weniger als am Mittag und Super immerhin 5 Cent.
Es ist jetzt 2 Jahre her. Da wagte sich Deutschland an den Schritt, den Konsum von Cannabis zu entkriminalisieren. Und immerhin, so steht es heute in einem Forschungsbericht der medizinischen und suchtpsychologischen Fachleute, Diese Teillegalisierung, die hat nicht dazu geführt, dass nun deutlich mehr gekifft wird als früher. In der Politik, in der Union vor allem, aber auch beim BKA beispielsweise, sieht man das alles aber um einiges kritischer. Ist das Gesetz womöglich ein vollkommener Rohrkrepierer, wie Innenminister Dobrindt jetzt meint? Luisa Bechtel aus Berlin.
Innenminister Dobrindt wirft den Forschenden vor, wichtige Hinweise der Sicherheitsbehörden zu übergehen. Der CSU-Politiker sagt:
Das Ergebnis ist, dass jetzt der Schwarzmarkt boomt, die Kriminalität steigt. Statt Jugendschutz bietet dieses Gesetz ausschließlich Gefährdung.
Laut Dobrindt ist im vergangenen Jahr mehr Cannabis sichergestellt worden als in den Vorjahren. Die Forschenden kommen in Teilen zu einer anderen Einschätzung. Sie gehen davon aus, dass der Schwarzmarkt teilweise zurückgedrängt wurde. Studienmacher Jörg Kinzig zeigte sich verärgert über Dobrindts Kritik. Die Befragung der Kriminalbeamten sei ausführlich in dem Bericht wiedergegeben, sagte er. Gleichzeitig sehen auch die Forscher neue Probleme. Das Gesetz erschwert aus ihrer Sicht verdeckte Ermittlungen gegen organisierte Kriminalität. Sie empfehlen zudem, die Zusammenarbeit von Polizei und Jugendhilfe zu verbessern. Hintergrund ist, dass Jugendliche seltener an Frühinterventionsprogrammen teilnehmen. Polizei und Staatsanwaltschaft können sie dazu nicht mehr so leicht verpflichten. Familienministerin Prien kritisiert, die frühere Ampelkoalition habe der Suchtprävention geschadet. Gesundheitsministerin Waken bezeichnet die Reform als Fehler. Die beiden Regierungsparteien, Union und SPD, haben im Koalitionsvertrag eine ergebnisoffene Prüfung der Teillegalisierung vereinbart. Ein Abschlussbericht ist für 2028 geplant.
Tja, wir haben es gehört. Der Innenminister, die Familien und auch die Gesundheitsministerin sind nicht zufrieden mit dem, was uns das Cannabis-Gesetz beschert hat. Zu Recht.
NDR Info. Die Meinung.
Dietrich Karl Meurer kommentiert:
Die Kritik an der Cannabis-Gesetzgebung ist überzogen und führt in die Irre. Natürlich, am besten ist es, gar keine Drogen zu nehmen. Das ist die gesündeste Entscheidung. Aber Politik kann sich die Welt nicht schön denken. Sie muss mit der Realität umgehen. Und Realität ist, Cannabis wird konsumiert, seit Jahren, trotz Verboten. Verbote stärken nur den Schwarzmarkt. Genau das sollte die Reform ändern. Der Zwischenbericht zeigt jetzt, es bewegt sich etwas. Mehr Menschen holen sich Cannabis aus legalen Quellen. Der große Kifferboom bleibt aus. Das war die zentrale Angst vieler Gegner. Aber sie tritt nicht ein. Gleichzeitig werden weniger Menschen kriminalisiert und Polizei und Justiz entlastet. Das ist ein konkreter Fortschritt. Der Schwarzmarkt steht unter Druck. Noch nicht vollständig, aber spürbar. Es gibt weniger Nachfrage, weil legale Angebote konkurrieren. Genau so war das gedacht. Wer jetzt behauptet, die Reform habe nichts gebracht, blendet diese Entwicklung aus. Trotzdem läuft nicht alles rund. Die Cannabis-Anbauvereine, die Social Clubs, sind ein gutes Beispiel. Sie sollten eine tragende Säule sein, sind sie aber nicht. Es gibt zu viel Bürokratie, zu viele Hürden und zu wenig Genehmigungen. So entsteht kein funktionierender legaler Markt. So bleibt der Schwarzmarkt relevant. Noch problematischer ist es bei medizinischem Cannabis. Hier ist ein großes Schlupfloch entstanden. Rezepte gibt es online oft zu leicht, hochdosierte Produkte sind weit verbreitet. Das hat mit echter Medizin oft wenig zu tun. Es ist ein grauer Markt und der wächst schnell. Hier hat die Politik zu lange weggeschaut. Auch beim Jugendschutz hakt es. Es gibt weniger verpflichtende Programme und weniger Prävention. Strukturen greifen nicht richtig. Das muss korrigiert werden. Und dann die politische Reaktion, vor allem aus dem Innenministerium. Die Reform sei ein Fehler, sie stärke die Kriminalität. Das klingt hart, ist aber so pauschal nicht haltbar. Ja, Ermittlungen sind komplizierter geworden, aber gleichzeitig verliert der Schwarzmarkt an Boden. Beides steht im Zwischenbericht. Wer nur das Negative sieht, erzählt nur die halbe Wahrheit. Was folgt daraus? Kein Rückzieher. Ein neues Verbot würde nichts lösen. Im Gegenteil, der Konsum verschwindet nicht. Er wandert zurück in die Illegalität, zurück zum Schwarzmarkt, zurück zur Kriminalität. Die richtige Antwort muss lauten: Nachbessern. Die Regeln für die Social Clubs praktikabel machen. Nur wenn es mehr legales Cannabis gibt, werden die illegalen Dealer weiter zurückgedrängt. Außerdem Online-Verschreibungen strenger prüfen, Jugendschutz wirksam organisieren. Die Reform ist kein Fehlschlag. Sie ist ein Anfang. Unfertig, mit Fehlern. Aber sie geht in die richtige Richtung. Wer sie jetzt kaputt redet, macht es sich zu einfach.
Die Meinung von Dietrich Karl Meurer, das war der Kommentar hier auf NDR Info. Es kam nun genau so, wie man es nach Ausbruch des Iran-Krieges befürchten musste. Die Prognose hat nur noch eine Null vor dem Komma. Deutschlands führende Wirtschaftsforscher, die haben ihre Erwartungen massiv nach unten geschraubt. Die Konjunkturprognose für das laufende Jahr haben sie mal eben halbiert. Und auch für 2027 sinkt die Erwartung von 1,4 auf jetzt 0,9% Wirtschaftswachstum. Maximilian Ulrich bei uns im Hauptstadtstudio in Berlin. Fällt der ersehnte Aufschwung also aus?
Er fällt auf jeden Fall viel kleiner aus als erhofft. Man muss ja sagen, dass wir aus einer Rezession kommen und dieses kleine, zarte Pflänzchen-Aufschwung, was Anfang des Jahres prognostiziert war, das war schon eine schöne Sache. Ja, wir haben alle jeden Tag den Grund für diesen schwachen Aufschwung vor Augen. Wir sehen es an den Tankstellen, der Sprit ist teurer, aber auch Heizöl, Flugbenzin und Gas werden teurer. Und das macht ja alle Produkte teurer. Lkw, Traktoren, Autos, Flugzeuge, Containerschiffe, die sind alle auf Öl angewiesen und alles, was transportiert wird, wird dadurch teurer. Aber auch Kunststoffe, Düngemittel, Chemie, Hochöfen, die Stromerzeugung, das braucht Öl und Gas. Dadurch steigt die Inflation und hinzu kommen laut Instituten dann auch noch Probleme beim Export. Deutschland exportiert nicht mehr so viel, die Zahlen gehen auch eher runter, die US-Zölle sind hier ein Problem. Es arbeiten immer weniger Menschen, gleichzeitig gibt es einen hohen Anteil von Menschen, die in Rente sind und der bürokratische Aufwand ist groß. All das bremst eben jetzt die Konjunkturprognose.
Die Zölle, der bürokratische Aufwand, das haben Sie ja eben schon erwähnt. Aber der Rest, ist das alles einzig und allein mit dem Krieg zu erklären? Oder sehen die Wirtschaftsforscher noch andere hausgemachte Gründe?
Ja, die Wirtschaftsforscher sagen tatsächlich, die Wirtschaftsinstitute, wir brauchen Reformen. Und was ich da ganz spannend finde, ist, dass sie nicht nur einzelne Reformen fordern, sondern sie sagen, es braucht ein Gesamtpaket mit einer Handschrift. Und sie begründen das damit, dass jede einzelne Reform ja immer irgendeine Gruppe schädigt. Also eine Gruppe gibt Geld ab, eine große Gruppe in der Regel, die Steuerzahler, eine kleine Gruppe bekommt was. Als Beispiel zum Beispiel, wenn man jetzt was an der Kfz-Steuer ändert, dann betrifft das die Autofahrer. Wenn die Steuer also sinkt, kriegen die Autofahrer Geld bei der Steuererklärung. Aber dafür zahlen dann alle. Das sorgt in der Regel für Unmut. Wenn man allerdings ein großes Paket vorlegt, wo alle was bekommen, alle ein bisschen was abgeben, dann sagen die Reformen, dann macht das Sinn. Und sie sagen auch, das sollte man nicht erst in der Mitte einer Legislatur machen, sondern am Anfang.
Das klingt ja alles nach einer ziemlich düsteren Prognose im Moment. Aber die Wirtschaftsinstitute, die sagen ja auch, es gäbe Gründe, sich auch Hoffnung zu machen. Welche wären das?
Ja, tatsächlich sagen sie, dass die deutsche Wirtschaft besser auf die aktuelle Energiepreiskrise vorbereitet als zum Beispiel die asiatischen Länder, weil eben im Jahr 2022 wir das schon mal erlebt haben beim Angriff Russlands auf die Ukraine. Und da hat man angefangen, die Wirtschaft umzustellen, auf erneuerbare Energien zu setzen, auch die Zulieferung von Gas und Öl breiter zu verteilen, sich nicht nur von bestimmten Ländern abhängig zu machen. Und das hat man eben in Asien nicht gemacht, weil der Krieg diese Länder damals nicht so betroffen hat. Die sagen, die Wirtschaftsforschungsinstitute, das könnte also ein Standortvorteil sein. Und dann ist es ja auch so, dass diese Energiepreiskrise alle Länder der Welt betrifft. Das ist also nichts, was nur Deutschland betrifft. Dafür, das heißt, für alle sind die Bedingungen gerade schlecht. Und da kehren die Institute auch heraus, ärmere Länder sind viel stärker von dieser Krise betroffen als Deutschland. Hier fällt diese Krise noch vergleichsweise schwach aus.
Trotzdem haben wir steigende Inflation und weniger Wachstum. Das alles ist aber vor allem eine Folge des Iran-Krieges. Das waren die Hintergründe mit Max Ulrich in Berlin. Nicht weit vom Iran entfernt, da liegt ein Land, das im Moment Erstaunliches erlebt. Flüchtlinge aus dem Libanon dringen zu Zehntausenden über die Grenze, ausgerechnet nach Syrien. Also genau in das Land, in dem ja noch so vieles nach dem jahrelangen Bürgerkrieg in Schutt und Asche liegt. Wenn es nach dem Bundeskanzler geht, dann sollten auch rund 80% der in Deutschland lebenden syrischen Flüchtlinge zurück in ihre Heimat kehren. 80%. Friedrich Merz schreibt diese Zahlen dem syrischen Übergangspräsidenten al-Sharaa zu. Der allerdings widerspricht dann nun. Von ihm meint er, käme diese Zahl jedenfalls nicht. Ja, was denn nun? Und reden wir hier über Zahlen oder über Menschen? Georg Schwarte in Berlin.
Es geht um eine Zahl, ein Datum und die syrischen Flüchtlinge im Land. 80% sollen in den nächsten 3 Jahren zurück nach Syrien. Damit fing der Ärger für Kanzler Merz vor 2 Tagen an.
In der längeren Perspektive der nächsten 3 Jahre, das ist der Wunsch von Präsident Scharrar gewesen, sollen rund 80% der in Deutschland jetzt sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren.
Neben Merz stand da der syrische Präsident al-Scharrar im Kanzleramt. 80% in 3 Jahren. Eilmeldungen folgten, Aufregung inklusive. Unmenschlich, unrealistisch, für die AfD alles zu spät. 3 Tage später versucht jetzt Regierungssprecher Cornelius, die Geschichte irgendwie einzufangen. Der Versuch zuvor zu sagen, der Syrer habe diese Zahlen und Daten zuerst genannt, scheiterte, weil der syrische Präsident seinerseits erklärte, der Kanzler war es. Jetzt also klingt die Sache offiziell so.
Ich werde nun keine Textexegese betreiben, welche Worte der Kanzler und welche der Präsident gesagt hat. Das gehört sich nicht und befriedigt nur ein oberflächliches Interesse an einem Scheinkonflikt, der keiner ist.
Das stimmt nur so halb. Städtetag, Krankenhausverbände, alle hatten die Idee kritisiert, 80% der syrischen Flüchtlinge in 3 Jahren nach Hause zu schicken, verwiesen auf den Fachkräftemangel. Pro Asyl spricht heute von der Dampfplauderei des Kanzlers in Zahlenform. Der Regierungssprecher mühte sich.
Klar ist doch, dass nach Ende des Bürgerkriegs die Zeit der Rückkehr auch gekommen ist und der Schutzgrund erlischt. Das bedeutet, dass eine signifikante Zahl der Kriegsflüchtlinge in die Heimat zurückkehren wird. Alles andere setzt ein falsches Signal für die Konflikte auf der Welt und würde die Möglichkeiten Deutschlands auch überfordern.
Eine signifikante Zahl heißt es jetzt. 80% von über 900.000 Syrern im Land wären konkret über 720.000 Menschen. An wie viele hat der Kanzler denn jetzt gedacht? Der Regierungssprecher bleibt da signifikant unkonkret.
Es ist selbstverständlich. Es wird eine hohe Zahl von Menschen geben, die in die Heimat zurückkehren wollen, aber auch sollen.
Eine hohe Zahl, aber 80% in 3 Jahren sind schwer aus der Welt zu diskutieren. Am Morgen schon hatten Wirtschaftsexperten die deutsche Wachstumsprognose nach unten korrigiert und fanden die Idee, dass Syrer, 300.000 davon in Arbeit, 250.000 die Sozialbeiträge zahlen, dass also eine signifikante Zahl davon gehen soll, wirtschaftspolitisch eher schwierig.
Wenn wir in diesem Umfang Menschen zurückführen würden, würde das dem Produktionspotenzial einen weiteren Dämpfer verpassen. Ein Großteil derer sind ja in den Arbeitsmarkt integriert und insofern hätte das Potenzialeffekte.
So der Ökonom Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut. Der Regierungssprecher dagegen sagt, es handele sich bei den syrischen Flüchtlingen um eine heterogene Gruppe. Menschen, deren Schutzstatus erloschen sei und solche mit guter Bleibeperspektive, aber auch Straftäter. Man arbeite gemeinsam mit Syrien an einem Plan, auf dessen Basis eine Rückkehr möglich sein werde.
Und ich glaube, da kann sich jeder darauf verlassen, dass das gerecht und fair zugeht. Und sich da jetzt auf Zahlen festzulegen, wie viel Anteil welche Gruppe hat, davon würde ich momentan absehen.
Der Kanzler sowieso. 80% in 3 Jahren sind jetzt in 3 Tagen zu einer signifikanten Zahl geschrumpft.
Wie gesagt, ich werde jetzt keine Zahlenspiele betreiben, weil diese Zahlen auch fluide sind. Das ist auch am Ende eine Definitionssache. Ich verweise auf die Arbeitsmarktstatistiken, die Frage, wie viele von den Menschen Arbeit gefunden haben. Es gibt auch Integrationsstatistiken und so weiter. Also es ist schon eine signifikante Zahl.
Sie hören die NDR-Info-Themen des Tages. Das Happy End ist ausgeblieben. So wie es aussieht, hat es Timmy nicht geschafft. Der Buckelwal, der uns ja tagelang beschäftigt hat hier in Norddeutschland, der liegt immer noch vor der Insel Pöhl bei Wismar. Und die Walforscher, die Experten, Biologen und Behörden, die sind sich mittlerweile einig, der Wal wird es von da aus nicht mehr wegschaffen. Sophie Jung berichtet.
Die Odyssee des Wals kommt offenbar zu einem Ende. Gestern Morgen hatte es noch Hoffnung gegeben. Der Wal war im tieferen Wasser in der Wismarbucht frei herumgeschwommen. Doch am Nachmittag ist er auf einer Sandbank vor der Insel Pöhl gestrandet. Die Chancen stehen schlecht, so Burkhard Baschek, Direktor des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund.
Also wir gehen fest davon aus, dass das Tier dort verstirbt. Wir haben nämlich zusätzlich dazu einen Wasserstand, der sich mal mindestens um etwa 10, 15 Zentimeter absenken wird. Es wird sich zwar ein bisschen hin und her schwanken die nächsten 3 Tage, aber nicht wesentlich verbessern in der Perspektive.
Heute Morgen ist das Expertenteam mit einem Schlauchboot nochmal zu dem Wal gefahren. Er habe kaum reagiert. Seine Atemfrequenz sei sehr unregelmäßig gewesen. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Backhaus betonte, alle Rettungsmöglichkeiten seien geprüft worden.
Auch die Ideen, die alle im Netz rumschwirren oder ganz kluge Leute, die dann sagen, könnt ihr da nicht mit einer Schute hinfahren und ihn da rein buxieren? Und ihn dann über die Nordsee in den Atlantik bringen. Ich muss also wirklich sagen, wir sind allen Ideen nachgegangen und können das und müssen das ausschließen.
Die Entscheidung ist gefallen. Es wird keine weiteren Rettungsversuche geben. Meeresbiologe Baschek richtete einen Appell an die Öffentlichkeit.
Dass dieses Tier bitte auch in Ruhe gelassen werden muss. Und dass hier auch kein Riesenrummel passiert, dass jetzt das Tier dabei beim Sterben beobachtet wird. Hier dauerhaft Streams laufen, 24/7 dieses Tier dabei beobachtet wird, wie es zugrunde geht. Das sollten wir diesem Tier, diesem majestätischen Tier einfach aus Pietätsgründen auch zusprechen, dass es in Ruhe gelassen wird, in Frieden gelassen wird.
Ein Sperrgebiet von 500 Metern wurde um den Wal eingerichtet. Boote, Drohnen, alles verboten, um zusätzlichen Stress zu vermeiden. Baschek sagte, dass die Situation für alle Beteiligten schwer sei, denn tagelang hatten sie versucht, das Tier zu retten.
Das sind für uns auch emotionale Momente, weil wir wussten gestern Abend schon, dass heute um 6 Uhr seine letzte Chance sein wird, realistisch gesehen. Die konnte er nicht nutzen und ich glaube, wir alle geben diesen Kampf im Moment eigentlich auf.
Thilo Mark, Meeresbiologe von Greenpeace, sieht in dem Fall mehr als ein Einzelschicksal. Seit der Gründung seiner Umweltschutzorganisation sei der Wal immer ein Symbol für den Umgang des Menschen mit der Natur gewesen.
Wenn man sich die Situation des Wals anschaut, dann ist er ein Spiegel dessen, was wir Menschen in den vergangenen Jahrzehnten und auch jetzt gerade aktuell den Meeren antun. Wir verschmutzen sie, wir verseuchen sie, wir überfischen sie, wir zerstören die Meere.
Fest steht, sollte der Wal sterben, wird er im Meeresmuseum Stralsund untersucht. Ziel ist es, dann die genaue Todesursache zu klären.
Und von Wismar geht's jetzt weiter nach Hannover, hier in den NDR-Info-Themen des Tages. Der Grund ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft. Im Visier der Ermittler stehen dabei 11 AfD-Mitglieder aus Niedersachsen. Es geht da um den Vorwurf, einige von ihnen hätten Personen beschäftigt, die dann aber gar nicht in der Fraktion tätig waren. Und es geht auch um Spenden, die angeblich nicht richtig abgerechnet wurden. Nach den Recherchen des NDR und der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung wird dabei auch gegen Niedersachsens AfD-Chef Ansgar Schledde ermittelt. Mandy Sarti aus der NDR-Investigation recherchiert zu diesem Fall und ich habe mit ihr kurz vor dieser Sendung über den Stand der Ermittlungen gesprochen.
Ja, konkret geht es gleich um zwei Ermittlungsverfahren. Nach Informationen von NDR und Hannoverscher Allgemeiner Zeitung, da ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover zum einen wegen Untreue. Im Fokus stehen da unter anderem der Landesvorsitzende Ansgar Schledde, aber auch noch 4 Bundestagsabgeordnete und 3 einfache Parteimitglieder. Der Vorwurf, diese AfD-Mitglieder sollen Fraktionsgelder für Parteizwecke benutzt haben und das ist so eben nicht erlaubt. Außerdem gibt es noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Ganz konkret sollen bei AfD-Veranstaltungen Spendendosen rumgereicht worden sein. Aber diese Spenden seien dann nie in den Parteibüchern aufgetaucht. Auch hier wird gegen Ansgar Schledde und weitere Parteimitglieder ermittelt. In beiden Fällen sieht die Staatsanwaltschaft Hannover zumindest einen entsprechenden Anfangsverdacht. Schledde, der weist die Vorwürfe für sich und die anderen Beschuldigten zurück und hat angekündigt, den Behörden bei den Ermittlungen zu helfen. Wichtig, für alle gilt die Unschuldsvermutung.
Sprechen wir nochmal über das Geld. Gibt es denn Informationen darüber, wofür das Fraktionsgeld tatsächlich genutzt worden sein soll?
Ja, nach unseren Informationen geht es da um eine Regel, die Schledde eingeführt haben soll. Demnach sollen Mitarbeiter von niedersächsischen AfD-Bundestagsabgeordneten auch für die Partei gearbeitet haben. Und das wäre Missbrauch staatlicher Gelder und damit eben ausdrücklich verboten. Es ist nämlich so, wer für eine Partei im Bundestag arbeitet, der wird aus Steuermitteln bezahlt und darf deshalb eben auch nur im Parlament und nicht für die Partei arbeiten. Die Bundes-AfD wollte sich dazu nicht äußern und hat mitgeteilt, dass sie die Vorwürfe nicht kennt.
Wie sind diese Vorwürfe jetzt eigentlich ans Licht gekommen?
Durch ein anderes Ermittlungsverfahren, das seit 2 Jahren gegen Schledde läuft. Dem AfD-Politiker wird vorgeworfen, zur Landtagswahl 2022 eine schwarze Kasse geführt zu haben. Der Vorwurf, wer einen aussichtsreichen Listenplatz haben wollte, der habe eben eine höhere Summe Geld zahlen müssen und das auf das Konto von Schledde. Schledde, der bestreitet das aber. 2024 kam es dann trotzdem zu einer Razzia in der AfD-Parteizentrale in Hannover und da wurden Daten sichergestellt. Außerdem wurden seitdem Zeugen durch das Landeskriminalamt Niedersachsen vernommen und die haben offenbar so ausgesagt, dass sich jetzt eben diese neuen Hinweise gegen die 11 AfD-Mitglieder ergeben.
Bei dieser Vorgeschichte, bei diesem Krach innerhalb der AfD in Niedersachsen, inwieweit spielt denn dieser, ja sagen wir mal, AfD-interne Machtkampf bei den Ermittlungen eine Rolle?
Ja, es gibt Stimmen aus dem Landesverband, die vor allem die Untreuevorwürfe verstärken. Um die AfD-Europaabgeordnete Anja Arndt hat sich ja eine Gruppe gebildet, die den Niedersächsischen Landesverband massiv angreift. Konkret wirft sie dem Landesvorsitzenden Ansgar Schledde vor, eine Partei in der Partei aufgebaut zu haben, zur Machtsicherung, wenn man so will. Außerdem sagt die Gruppe Schledde ein korruptes Netzwerk nach, an dem sich Schledde eben auch selbst finanziell bereichern soll. Der Fraktionsvorsitzende und der übrige Vorstand, die wehren sich gegen diese Vorwürfe und bestreiten, dass es weder eine Parallelorganisation noch ein korruptes Netzwerk gibt. Inzwischen, da befasst sich auch die Bundespartei mit diesem Streit. Man muss sagen, für Schledde, da kommt dieser Machtstreit und die Ermittlungen jetzt denkbar ungelegen. Ende April, da ist Landesparteitag und da will er sich erneut zum Landesvorsitzenden aufstellen lassen.
Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen mehrere Landtags- und Bundestagsabgeordnete der AfD. Die Vorwürfe Untreue und Verstoß gegen das Parteiengesetz. Das waren die Hintergründe mit Mendis Harty in Hannover und das waren die Themen des Tages hier auf NDR Info.